Wir haben uns ja in den letzten Jahren stark verjüngt und deswegen sehe ich uns in den nächsten Jahren auch mit einer zunehmenden größeren Käuferschicht. Ich sehe uns auch, dass wir für den Fachhandel, glaube ich, wesentlich interessanter werden als das, was wir jetzt schon sind, weil wir sind ein kompletter und Anbieter, der die ganzen Needs vom Fachhandel erfüllen kann in dem Bereich Outdoor. Langfristig hoffe ich einfach, dass der Fachhandel einfach weiter gut bestehen kann.
Future Retail Talk, der Sport 2000 Podcast. Wir bringen MacherInnen aus Handel und Industrie an einen Tisch, liefern echte Insider-Einblicke und sprechen über das, was den Sportfachhandel von heute und morgen prägen wird. Zweimal im Monat, nah dran, relevant, zukunftsorientiert. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Retail Talk, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin euer Host Ralf Kerkeling und alle 14 Tage bekommt ihr über diesen Kanal zukunftsrelevante Infos für den Handel in der Sport- und Outdoor-Industrie. Abonniert am besten direkt den Podcast-Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Und noch besser, lasst eine Bewertung da, denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und den Podcast-Kanal weiterzuentwickeln. Danke dafür. In den letzten Ausgaben haben wir uns zwei Messeformate in Mainhausen angeschaut, die Home of Outdoor und Retail Beats, inklusive dem Startup Award Move Beyond. Und ich habe gesprochen mit Tim Lampe, dem CEO von Wild Plastic, über Polybags aus wildem Plastik und auf was sich der Handel in Bezug auf EU-Regularien wie PPWR einstellen kann. Ja, und heute geht's um die Modernisierung, so möchte ich sagen, einer Traditionsmarke. Neu ausrichten, innovativ sein und bleiben und dabei bewährtes erhalten. Was das bedeutet und wohin sich der Outdoor-Markt aus Sicht von Hanwag verändert, das bespreche ich mit Thomas Gröger, dem CEO des Unternehmens, und den möchte ich nun begrüßen. Hallo Thomas.
Hallo Ralf, schön dich zu sehen.
Ja, schön dich zu sehen und zu hören. HörerInnen, die können uns nicht sehen, das werden wir vielleicht in Zukunft mal verändern, aber es ist natürlich gut, dass wir beiden uns sehen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, denn ich unterhalte mich immer wieder gerne mit Firmen, die es ja nun in eurem Falle seit über 100 Jahren gibt. 2021 habt ihr euer 100-Jähriges gefeiert. Die Feierlichkeiten sind vorbei, aber ihr habt euch natürlich weiterentwickelt und feiert quasi ein wenig Modernisierung. Darauf werden wir schauen. Ich würde dich zum Einstieg gerne fragen und ein wenig fordern und dich bitten, in ein, zwei Sätzen zu beschreiben, was macht für dich einen guten Schuh aus?
Also einen guten Schuh macht erstmal aus, er muss passen. Das ist die Passform des Schuhs und dass der Schuh für das notwendige Terrain, für den notwendigen Einsatz genau der richtige Schuh ist.
Und wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen, Hanwag ist natürlich viel in der Natur unterwegs. Mit Schuhen von Hanwag ist man in der Natur unterwegs. Aber man hat euch auch auf den Laufstegen gesehen, zuletzt 2024, glaube ich. Wie kam es dazu?
Ja, also es kam dazu, dass sich jemand aus der Fashion-Industrie bei uns gemeldet hat und hat gemeint, ja, eure Schuhe würden doch nach Paris zur Fashion Week passen. Wir haben die erstmal weitergeschickt und haben gesagt, das sind wir nicht. Wir sind ja nicht Fashion, wir sind Wandern, wir sind Tradition. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben nicht locker gelassen und haben gesagt, genau diese Werte, die Hanwag verkörpert, das ist die Zukunft auch in der Fashion-Industrie. Es gibt Fast Fashion, das sind wir nicht. Es gibt aber auch eine Traditionsfashion und das ist das, was wir bieten. Wir haben eine lange Historie, wie du gesagt hast, seit 1921. Und unsere Werte, die Qualität, die Langlebigkeit und besten Materialien vereint im Handwerk, das ist, was auch mittlerweile im Fashion-Bereich gesucht wird.
Das, ja, genau. Man sieht es tatsächlich ja auch vermehrt auf den Laufstegen dieser Welt. Aber auch tatsächlich, wenn man Outdoor unterwegs ist, dann haben sich die Wanderschuhe verändert, sind leichter geworden. Trotzdem gibt es natürlich immer noch bewährte Modelle in Form von Leder. Was sich verändert hat, das schauen wir uns genauer an. Ich würde gerne mit dir so einsteigen, dass wir uns ein bisschen anschauen. Du bist 2018 dazugekommen, ja?
Richtig.
Wie hast du Hanwag so vorgefunden? Was hat dich gereizt, den Job bei Hanwag anzunehmen damals?
Also ich habe Hanwag damals vorgefunden als eine Firma, die hauptsächlich im Bergsportbereich unterwegs war, im schweren Lederschuhbereich. Und mir hat ein bisschen das Junge gefehlt. Wir haben auch neue Materialien gefehlt und wir haben auch leichtere Schuhe gefehlt. Gereizt hat mich, genau das umzusetzen, weil ich habe ein Riesenpotenzial in einer Veränderung der Marke, in einer Verjüngerung der Marke gesehen.
Wie würdest du denn Hanwag positionieren? Also wie unterscheidet ihr euch von den Konkurrenten, wie jetzt sage ich mal Lowa oder Meindl, oder wie möchtet ihr euch positionieren an der Stelle?
Also wir wollen uns, oder wir haben uns hier genau schon positioniert. Wir sind eine Marke, die Wert auf Qualität, Langlebigkeit, beste Materialien, Funktion, Passform und auch auf dem speziellen Leisten legt. Mhm. Also wir bringen Schuhe und haben Schuhe, ob das jetzt im Bergleisten ist, ob das für ein Trekking ist, fürs Hiking, haben unterschiedliche Leisten. Zum Beispiel auch für Problemfüße. Es gibt zum Beispiel diesen Halux Vigus Leisten. Diese Kunden, die sind happy, dass wir so einen Schuh anbieten, der auf einmal passt. Fast 10% des Umsatzes machen wir jetzt mit Spezialleisten. Also wir positionieren uns als der Passform-Spezialist.
Okay, dieses Hallux-Valgus-Problem, das ist ja auch hinreichend besprochen worden. Und da wird der Fachhandel natürlich auch stark eingebunden, schätze ich mal, von euch, ne?
Ja klar, also wir bekommen vom Fachhandel dann immer wieder Anfragen. Ja, wir haben Kunden mit Problemfüße, das und das wird mehr. Wir benötigen spezielle Lösungen. Und deshalb entwickeln wir dann auch Leisten weiter.
Wenn du jetzt mal auf deine Jahre bei Hanwag zurückschaust und was du quasi verändern wolltest und was du verändert hast, wo war die größte Herausforderung? Auf was bist du vielleicht jetzt rückblickend auf diese Jahre schon stolz?
Ja, also wir haben ja fast die ganze Zeit, bis ich gekommen bin, Schuhe in zwei verschiedenen Produktionsarten hergestellt. Einmal Double Stitch, also das Zwiegenähte, manche kennen das auch, sehen, wenn außen um den Schuh so eine Naht ist. Das ist eigentlich die Urform, wie man so einen Schuh herstellt. Und dann haben wir Schuhe Lasted Cemented, also über den Leisten gezogen und gezwickt gemacht. Beide Arten ist die höchste Form, wie man einen Schuh herstellen kann. Allerdings ist es nicht die leichteste Form. Ich wollte ja leichter werden und wollte etwas flexibler werden, um auch den Need, was ein modernes Publikum heute hat, das Ganze zu erfüllen. Also müssen wir Schuhe jetzt auch strobeln, müssen die vielleicht die Sohle ankleben, anspritzen. Genau diese Sachen, diese neuen Produktionsschritte und Produktionsweisen, die habe ich dann seit 2018 in die Firma Hanwag gebracht. Und ich kann mit Stolz sagen, wir sind jetzt ein Schuhmacher, der Schuhe in allen Produktionsschritten und Produktionsarten machen kann, für den Endverbraucher genau abgestimmt für seinen Einsatzbereich.
Wie viel Wert hast du darauf gelegt, auch trotz aller innovativen Gedanken und auch der Ausrichtung auf eine Zukunft, traditionelle Werte und traditionelle Herweisen, zwiegenäht hast du gerade schon gesagt, ja, zu behalten? Also was behält man und was verändert man?
Für uns war immer klar, wir behalten, was wir haben. Beim Zwiegenähten, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Geld investiert in eine komplett neue zwiegenähte Anlage oder Anlagen, sind ja mehrere Maschinen, dass wir das auch weiter nach vorne treiben, und die Zahlen geben uns recht. Wir wachsen hier überdurchschnittlich groß und gut. Wir haben hier über 32% Zuwachs im Bereich Zwiegenähte. Und auf unserer Webseite sieht man auch, dass unter den besten 6 verkauften Schuhe haben wir immerhin 2 Zwiegenähte dabei. Und diese Zwiegenähte sind nicht mehr wie früher ein Schuh am Berg, das ist eher Freizeit-Lifestyle orientiert. Mhm. Des Weiteren werden wir diese gezwickten Schuhe, diese Bergschuhe immer weiter so fertigen, weil es einfach die höchste Qualität für diesen Einsatzbereich ist. Neu dazugekommen ist die gestrobelte Technik. Mhm. Und das eine schließt das andere nicht aus. Mit einer neuen Technik erreiche ich auch neue Konsumenten. Und das müssen wir. Es zieht nicht jeder einen dicken Lederschuh mehr an. Ich brauche auch running-orientierte Schuhe. Ich muss auch Schuhe haben, die für Weitwandern gehen, die ich täglich nutzen kann im Lifestyle-Bereich. Also das eine schließt das andere nicht aus. Wir behalten, was wir haben und erweitern uns mit dem Neuen.
Wie behält man denn handwerkliche Kompetenz so? Also ihr produziert ja in Deutschland, ihr produziert in Europa. Und das Problem ist ja auch allseits bekannt und du hast es auch in mehreren Interviews auch da kann man dich zitieren und man kann das lesen, dass du Fachkräftemangel natürlich auch in der Schuhindustrie siehst. Wie seid ihr dem begegnet und wie schafft ihr es, die Kompetenz quasi das Know-how bei euch zu behalten?
Also das Know-how erstmal bei uns zu behalten. Wir haben unsere Schuhtechniker. Wir haben unseren ältesten Schuhtechniker, der ist seit 43 Jahren bei uns. Der hat ein wahnsinniges Know-how und der gibt es jetzt intern auch an die Jüngeren weiter. Schwierig ist es eher mit den Fachkräften. Also man bekommt heute nicht mehr einen kompletten ausgebildeten Schuster. Mhm. Wir müssen an den einzelnen Maschinen ausbilden, an den einzelnen Arbeitsschritten, um so Fachkräfte an den Maschinen zu haben. Bei uns ist noch sehr, sehr viel Handwerk und es ist schwierig, diese Mitarbeiter zu bekommen. Wir schaffen es immer wieder mit verschiedenen Maßnahmen, dass nicht ein Mitarbeiter komplett nur einen Handgriff macht oder einen Arbeitsschritt. Bei uns können die meisten 4, 5 verschiedene Arbeitsschritte. Somit ist es auch anspruchsvoller, somit ist es auch nicht so langweilig und natürlich geht es dann auch irgendwann über eine artgerechte und gute Bezahlung. Also das muss man auch sehen, dass ich, wenn ich in Europa fertige, ist es einfach wesentlich teurer. Und unsere Mitbewerber sind hier nicht die anderen Schuhhersteller, das ist eher die Autoindustrie, das ist die Elektroindustrie. Jeder sucht Arbeitskräfte und jeder kann Arbeitskräfte anlernen. Aber ich bin stolz, dass wir es immer noch schaffen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Wenn du sagst, neue Kundinnen gewinnen, also man spricht immer dann von Communities, die gebildet werden rund um Marken. Wie betrachtest du das Thema Community Building und wie wichtig ist das für eine Marke in der Außenwirkung?
Das ist absolut wichtig. Ich weiß noch, als ich zu Hanwag gekommen bin, hat so einen Spruch gegeben, wir brauchen keine Community, wir brauchen kein großes Marketing. Der Schuh spricht für sich. So ist das heute nicht mehr. Also das geht überhaupt nicht. Mit der Verjüngung haben wir auch im Marketingbereich uns komplett neu aufgestellt. Auch hier müssen wir unsere ganzen Social-Media-Kanäle betreuen. Und dieser wächst rasant. Und wir gewinnen auch neue Händler in diesen Segmenten, in neuen Segmenten dazu. Also da ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir die Sport 2000 an Bord haben. Das ist auch eine Community, was wir bringen. Also man muss heute dieses 360 Grad Marketing und Community, auf das muss man eingestellt sein und man muss das betreuen. Das ist nicht so, dass man einfach sagt, ich mache mal was. Nein, kontinuierlich muss ich hier diese Kanäle betreuen.
Spielt ihr hier auch zusammen mit dem Fachhandel Dinge aus? Also gibt es, weiß ich nicht, wie es im Running das gibt, da gibt es den Lauftreff und dann kommt eine Marke vorbei und stellt Schuhe vor. Habt ihr solche Gedanken? Habt ihr sowas vielleicht sogar schon gemacht?
Also wir haben das mit verschiedenen Partnern auch schon gemacht. Wir haben ein Wander-Event oder Familientests-Event haben, da kommen wir auch. Oder es gibt Outdoor-Tage, das haben wir gemacht, machen wir auch. Dann sind wir vor Ort, zeigen unsere Schuhe, zeigen unser Handwerk, zeigen, dass wir diesen Brand, unsere Geschichte leben und natürlich auch, dass jemand von unserer Passform dann letztendlich begeistert ist. Ja, da arbeiten wir ganz enge mit dem Handel zusammen.
Wo ihr euch ja auch verändert habt, und das ist ja auch ein Teil der Neuausrichtung. Ich würde jetzt mal aus meiner Warte sagen, ihr habt euch eingeteilt in drei Bereiche. Das ist einmal Outdoor, dann ist es Hunting and Professionals, ja, und dann Outdoor Lifestyle. So, ja. Ich würde eigentlich gern noch Bushcrafting mit dazu nehmen, weil man manchmal beobachten kann, es gibt ja diese ganzen YouTube-Serien, die ihr bestimmt auch verfolgt, und die Leute tragen ja teilweise auch Hanwag-Schuhe. Wie würdest du das einsortieren? Wo seid ihr unterwegs?
Also klar, im Outdoor-Bereich, wir kommen aus dem Outdoor, wir sind Outdoor, das haben wir schon immer gemacht, das werden wir weiter verfolgen. Wir werden da in dem Bereich auch neue Entwicklungsschuhe bringen. Wenn wir vielleicht jetzt auf das Thema Hunting und Professionals mal gehen, wir haben gesehen, oder ich habe gesehen auch, dass der Jäger schon immer Outdoor-Schuhe getragen hat. Es gibt nicht so viele für einen Jäger abgestimmte Schuhe am Markt. Jetzt bin ich selber auch Jäger und dann habe ich gedacht, ja, lass uns doch mal richtige Hunting-Schuhe entwerfen. Da gibt es einige Sachen, was man braucht. Der Schuh muss extrem leise sein, teilweise muss er etwas höher sein, aber nur teilweise. Und das haben wir vor vier Jahren angefangen, haben die ersten Schuhe rein für einen Jäger gemacht. Und siehe da, auch unsere Kunden, unsere Händler und auch der Endverbraucher, die freuen sich, ich habe jetzt wirklich einen Schuh, der fürs Jagen gemacht wurde. Also wir holen die direkt dort ab. Wir können uns da auch sehr, sehr gut mit denen unterhalten. Professionell geht dann dazu, diesen Bereich, der ist noch nicht ganz so groß ausgebaut. Wir haben immer mehr Leute, die im Wald arbeiten, die Förster oder auch in den Alpen, die Wege bauen. Die suchen einen Schuh, der muss super gut passen. Die laufen sehr viel. Die sagen, boah, alles, was wir auf dem Markt haben, die Sicherheit ist da, aber die Passform ist noch nicht so. Wir brauchen sicher den Schuh, der wie ein Handwerksschuh passt. Könnt ihr sowas nicht bauen? Ja, das habe ich aufgenommen. Das ist noch nicht am Markt und das entwickeln wir gerade.
Ja, spannend. So, und der Lifestyle-Bereich, wie bewertest du?
Der Lifestyle-Bereich, das habe ich ja eingangs auch schon mal mit gesagt, das ist für mich jetzt das absolut Spannendste. Eine alte Marke, 105 Jahre alt, die in Paris auf der Fashion Show ausstellt, das ist Wahnsinn. Also wir entwickeln hier keine extra Lifestyle-Schuhe. Das sind meistens Schuhe, die schon im Programm sind, die etwas umdesignt werden. Teilweise sind Schuhe aus den 80ern, 80er-Mode kommt gerade wieder, auch die Farben kommen wieder. Natürlich müssen wir da neuen Leisten reinbauen. Also wir haben traditionell handwerklich gefertigte Schuhe, welche wir auf das Thema Outdoor-Lifestyle anpassen in Form von Leisten und Farben. Es sind keine extra dafür entwickelte weißen Sneaker. Die gibt's zu Tonnen am Markt. Das sind wir nicht, das wollen wir nicht. Und was hier das Schöne ist, als ich im Outdoor Lifestyle das gesehen habe, genau diese Historie, die wir haben, das nachhaltige Leben und auch die Qualität, das wird im Outdoor Lifestyle gesucht. Ich hätte es vorher nicht für möglich gehalten.
Ja, irgendwie, genau. Und wie eingangs schon beschrieben, die Schuhe sieht man tatsächlich ja auch immer. Also auch Trailrunning hat sich da ein bisschen mit eingemogelt, sage ich jetzt mal. Wenn wir Trailrunning anschneiden, und du hast es ja auch eben schon erwähnt, es vermischen sich Formen, wie man sich Outdoor bewegt. Also die Aktivität hat sich einfach verändert. Es gibt mehr so Zwischenschritte. Ein Wort dazu wurde kreiert, Speedhiking oder Fasthiking, je nachdem, wer es gerade sagt. Also die Mischform zwischen Wandern und Hiken und halt Trailrunning. Wie bewertest du solche Trends und wie geht ihr als Marke darauf ein?
Also ich bewerte den Trend erstmal positiv, weil wer in den Bereich Trailrunning oder dann in das Hiking reingeht, Fast Hiking, wie auch immer man es nennen mag, Leute gehen in die Natur, die gehen raus, die benötigen gutes Schuhwerk und wir bieten gutes Schuhwerk. Also ich finde den Trend sehr, sehr positiv. Allerdings gibt es genau für diese Zielgruppe noch nicht den richtigen Schuh, wie wir meinen. Es gibt einen Trailrunning-Schuh, aber ja, das ist ja Trailrunning. Okay, Trail würde dazu passen, aber Running, die Leute, die den Schuh anziehen, die laufen, rennen nicht, die gehen. Also man kann mehr ergehen als rennen in seinem Leben. Und deswegen haben wir gesagt, wir bringen genau hier einen Schuh, der auf diesen Konsumenten passt. Also der hat seine besten Seiten aus dem Bereich Hiking, Wandern, hat aber auch gleichzeitig Running-orientierte Punkte, wie die Sohle dabei. Und da muss man aber auch aufpassen, wir bewegen uns dann oft mal in hohen Lagen. Wir haben unterschiedliches Terrain. Das heißt, sehr, sehr wichtig ist die Sohle, die Zwischensohle. Das muss sehr, sehr langlebig sein und auch sicher sein. Denn wenn ich hier den verkehrten Schuh anbiete, dann habe ich jemanden, der auf 2000 Höhenmetern sitzt und dann nicht mehr weiterkommt, weil es eventuell am Schuh liegt. Also wir wollen auch hier die Sicherheit geben und wollen nicht, dass der Endkonsument eine Notlösung nimmt mit einem Trailrunning-Schuh.
Ja, also Sicherheit ist ja tatsächlich nie zu unterschätzen, gerade wenn man sich in den Bergen bewegt. Wie stellt ihr euch denn da darauf ein? Also wie verändert sich zum Beispiel eine Sohlenkonstruktion? Wie verändert sich so ein Gummimischgewebe? Und mit wem arbeitet ihr zusammen, beziehungsweise kreiert ihr eigene Außensohlen? Weiß ich tatsächlich gerade gar nicht.
Ja, auch eine ganz gute Frage. Also wir arbeiten mit der Firma Vibram auch zusammen oder mit von Vibram lizenzierten Partnern. Es ist aber nicht so, dass wir zu Vibram gehen und sagen, ja, wir kaufen euch eine Sohle. Die Sohle kreieren wir schon selbst. Also wir designen die Sohle selbst, wir entscheiden, welche Komponenten kommen in die Sohle rein. Das wird dann irgendwann vom freigegeben, nachdem das getestet wurde. Da kannst du dir nicht vorstellen, was man heute machen muss, um eine eigene Sohle zu kreieren. Pro Größe braucht man dann auch eine eigene Mold. Also es ist auch ein hoher Invest für uns, eine neue Sohle zu machen. Also wir verwenden es nichts, was es frei am Markt gibt. Ich würde einfach sagen, es ist uns nicht gut genug. Und unsere Kunden erwarten auch, dass sie ein unique Produkt haben. Und genau für diesen Einsatzbereich, wo der Schuh gekauft wird, die beste Sohle haben. Also wir machen alles selbst hier.
Mhm. Nun hast du angesprochen leichte Schuhe, du hast Innovation angesprochen und genau da würde ich jetzt gerne mal mit dir reingehen. Ihr seid in diesem Jahr awarded worden, zwar mit dem European Outdoor Award für einen Schuh, und den wirst du gleich nennen, und für eine Technologie. Das würde ich gerne mal von dir beschrieben haben, wie der Gedankenprozess dazu war. Ich beschreibe es jetzt mal ganz einfach: in der Mittelsohle befinden sich Kügelchen. Das ist eine Innovation, hat man auch schon mal gesehen bei Laufschuhen. Ich sage jetzt mal, die Adidas Boost-Technologie ist jetzt quasi mit neuen Schaumtechnologien adaptiert worden und in einem Wanderschuh von euch verbaut worden. Das ist jetzt die nicht fachmännische Ausdrucksweise dazu, aber du wirst uns jetzt abholen dazu und in den Entwicklungsprozess mit reinnehmen. Das erhoffe ich mir zumindest, Thomas.
Ja. Also, da kann ich was dazu sagen. Du sprichst hier zum Beispiel auf unsere Caduro-Familie an, die mir letztes Jahr den Caduro Lite GTX gelauncht haben. Da möchte ich auch noch ganz kurz was dazu in dem Schuh sagen. Als wir mit Gore-Tex diesen Schuh entwickelt haben und dann gesagt, wir möchten den Schuh in Europa produzieren, dann hatten wir irgendwann die Lizenz ja auch. Dann hast du gesagt, oh, in Europa kriegst du den nicht produziert. Es gibt ja keinen, der das kann. Wir haben 100% Europaproduktion. Wir wollen das machen. Wir haben es geschafft. Wir sind die Einzigen, die Invisible Fit derzeit im Outdoor-Bereich in Europa produzieren. Jetzt wollten wir aber zu diesem Obermaterial auch noch das beste Untermaterial, also die Sohle, haben. Und dann haben wir gesehen, Adidas mit den Adidas Boost, ist dann BASF auf uns zugekommen mit dem Sohlenhersteller. Wir könnten hier ein Projekt machen, dass man auch diese Kügelchen, was man sonst gesehen hat, nicht mehr sieht, dass man das Ganze in Form bringt, dass man das Ganze auch in verschiedenen Farben bringt. Also da muss ich vorstellen, man hat kleine Kügelchen, manche sagen Styroporkügelchen sind es nicht, die hat man in der Sohle, in der Zwischensohle, die werden dann in Form gepresst und das bedeutet, wenn die in dieser Form sind und wenn man auf diesen Schuh dann tritt, wenn man auf die Sohle tritt, dann wird die Energie ein bisschen auf die Seite weggenommen und somit hat man einen sehr, sehr weichen Auftritt, aber noch den nötigsten Halt. Das war auch sehr, sehr schwierig, sowas in Europa, also wir fertigen das mit einem italienischen Sohlenhersteller, das ist Gianni Frasson, und wir haben da viel, viel entwickelt und viel gemacht und es funktioniert richtig gut und es passt einfach. Also auch die Sohle, wir wissen, diese Sohle mit der Gummisohle-Mischung hält wesentlich länger als alle anderen Trailrunning-Schuhe, die es auf dem Markt gibt. Wir haben hier bis zu 1000 Kilometer, dass wir sagen, hält diese Sohle. Und das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit. Denn Vermeidung ist die höchste Nachhaltigkeit.
Mhm. Ja, ja, das ist euer Prinzip, sowieso auf das Thema Weitwandern zu gehen. Ich würde behaupten, Weitwandern ist der aktuellste Trend, was Wandersport, Wanderaktivität betrifft. Wie beobachtet ihr so etwas und ab wann entscheidet man sich auch mehr Schuhe und mehr Produkte für Trends quasi zu produzieren?
Also wir haben uns jetzt hier nicht für diesen Trend, weil ich glaube, ein Trend kann immer sehr, sehr schnell vorbei sein. Wir sehen das eher langfristig. Auch wenn wir einen Schuh entwickeln, du hast auf diesen Award-Schuh, den wir gewonnen haben, angesprochen, der Lightstone, der auch für sowas auch gemacht ist. Es dauert, bis man den entwickelt. Wenn wir einen Trend machen, ganz kurzfristig machen wollen, das passt zu uns nicht. Wir sind langzeitorientiert und wir haben das gesehen, dieses Weitwandern, länger in der Natur sein, unterwegs sein, das ist, wird auch die Zukunft mit sein, weil es einfach auch eine Befreiung ist, wenn man einfach läuft, wenn man sich draußen in der Natur bewegt. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir genau in diese Richtung gehen möchten. Und ich bin froh, dass wir für auch schon für 2027 eine große Kollektion auf den Markt bringen, die genau diese Kunden abholt.
Genau, ihr habt aber auch noch weitere Schuhe auf den Markt gebracht, Lightstone, sage ich jetzt einfach mal.
Genau.
Wie würdest du diesen Schuh einsortieren?
Der Lightstone ist ein Schuh, ist eine Weiterentwicklung von unserem Klassiker, den Gridstone, den es schon lange gibt, aber der hat jetzt eine neue Sohle bekommen, der hat ein leichteres Obermaterial, hat mehr Komfort und zeigt eigentlich das Perfekte zwischen Komfort und Langlebigkeit von dem Schuh. Und das wird ein ganz, ganz toller Schuh werden und ich bin überzeugt, dass man den ab nächstes Jahr viel sehen wird.
Ja, habt ihr denn da schon Rückmeldungen aus dem Fachhandel? Also wie bewertet der Fachhandel eure Neuentwicklungen?
Generell sehr positiv. Endlich mal was Neues auf dem Markt. Innovativste Schuhbrand habe ich auch schon gehört. Aber es ist auch so, dass wir natürlich auch dem Fachhandel sagen müssen, warum machen wir das jetzt auf einmal? Also stell doch mal den Trailrunning-Schuh, der gar nicht für dich Outdoor gemacht ist, vielleicht an die nebendran und stell unseren dazu hin und lass den Endkonsumenten entscheiden, was er braucht. Und das, also müssen wir auch schon ein bisschen Entwicklungsarbeit leisten. Und was ich so sehe, sind wir die einzigen aus den bekannten Schuhherstellern, die dieses Portfolio anbieten, die das machen. Und ich glaube auch, wir sind hier einer, der einen Weg bereitet.
Ja, der Fachhandel braucht ja Innovationen, wird immer nachverlangt, auch damit man neue Storys erzählen kann. Genau. Die Endkonsumentinnen nehmen es an. So, ich habe mir die Schuhe auch auf der Home of Outdoor Messe angeschaut. Ich habe zuletzt einen eurer Schuhe tatsächlich getragen, das darf ich sagen. Genau auf einem Fernwanderweg in der Wallonie. Und ich kann sagen, das Ergebnis ist sehr gut. Meine Füße haben sich sehr komfortabel aufgehoben gefühlt. Also genau, in Vorbereitung auf das Gespräch quasi war ich letzte Woche mit eurem Schuh unterwegs. was ich gerne mit dir besprechen würde, weil ich weiß, du bist sehr tief im Thema drin und du bist sehr nah an der Produktentwicklung ja auch dran. Das Thema Materialien, leichte Materialien, aber auch klassische Materialien wie Leder. So, ja. Vorweg aber die Frage, wie gern hat man es, dass der Chef mit bei der Produktentwicklung dabei ist?
Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja. Also, die sagen, es ist schön, wenn du da bist. Also.
Okay, immerhin.
Ja. Ja. Nein, ja. Wir entscheiden hier schon demokratisch. Also eine Entwicklung geht nicht, dass der Chef sagt, ich brauche das, das und das, sondern wir schauen uns an mit Marktbeobachtungen, was benötigt der Markt, was benötigen EndkonsumentInnen und was passt zu uns. Also das ist, und da kommt natürlich auch der Sales auch zu uns und sagt, ich hätte gern und ich möchte. Und da schmeißen wir alles in den Topf, setzen uns in verschiedenen Meetings, das nennt sich PSG, Product Steering Group Meeting, zusammen. Und dann entsteht ein Konzept. Vielleicht früher haben wir Schuhe, das war auch vor meiner Zeit, haben wir Schuhe gebaut, weil man einfach einen Schuh machen wollte. Wir machen mal einen neuen steigeisenfesten Schuh. Haben aber gar nicht gewusst, für wem ist der Schuh. Ja, wenn jemand in die Berge geht. Heute analysieren wir das. Wir schauen erstmal, würde der Schuh überhaupt ankommen? Wer braucht das? Gibt es eine Zielgruppe dafür? Anders kann man eine Firma heute nicht mehr führen. Man kann nicht mehr sagen, ich mache mal einen Schuh, weil ein Portfolio fehlt. Also das muss alles Hand und Fuß haben.
Ja gut, dann lass uns doch mal auf die Materialien schauen. Ja. Und mit Leder beginnen. So, es ist das klassischste Material, ein ganz, ganz tolles Material. Ich habe hier in der Nähe, ich sitze in Köln, in der Nähe habe ich einen großen Lederproduzenten sitzen, mit dem auch viele zusammenarbeiten.
Wir auch.
Okay, dann darf man es sagen, ist Lederhain an der Stelle. Ja, auch TerraCare als ein quasi, ja, nicht, also ein anders gegerbtes Leder. An der Stelle, aber das kannst du vielleicht gleich besser erklären. Aber wir wollen gar nicht jetzt über Lederhain sprechen, sondern über auch eine Kontroverse vielleicht. Leder steht in der Diskussion, ist aber ein sehr nachhaltiges Material. Langlebigkeit auch hier das Stichwort. Aber das Material hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile. Und jetzt übergebe ich an dich. Was macht Leder nach wie vor wertvoll für Schuhe im Outdoor-Bereich?
Ja, also erstmal ist Leder nicht gleich Leder. Da würde ich einsteigen. Und das ist ein Thema, da könnten wir einen eigenen Podcast über Leder machen. Ich habe irgendwann entschieden, dass wir Leder, nachhaltiges Leder kaufen, dass wir nur noch Leder kaufen, was zertifiziert ist. Von der Leder Working Group Gold, LWG. Da gibt es verschiedene Zertifikationen von Member, Bronze, Silber, Gold. Ja, wir kaufen nur noch Gold ein. Was du besprochen hast, Hainen ist Gold zertifiziert. Das heißt dann, wie viel Wasser, wie viel verschiedene Chemikalien werden dazu genutzt. Und. Also wir kaufen nur noch das ein. Das war uns aber nicht gut genug. Ich war dann in einer Tannery, ich schaue mir eben viele Sachen auch an, Tannery also in der Gerberei, und habe gesehen, tolles Leder, goldzertifiziert, passt. Ah, und auf einmal sehe ich auf dieser Lederhaut ein Brandzeichen. Brandzeichen, das ist nicht, das war groß. Nicht so, wie man es aus manchen Filmen, von so Westernfilmen, die Eltern von uns kennen solche Filme noch, gesehen hat, so Handteller groß. Nein, 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 diese Brandzeichen sind 30, 40 Zentimeter groß. Und die sind so tief eingebrannt, dass die bis aufs Fleisch durchgehen. Ich habe gesagt, nein, sowas kaufen wir nicht. Dann sagt die Tannery, kein Problem, das müsst ihr nicht bezahlen. Nein, machen wir nicht, weil das ist kein Tierschutz. Wir verwenden ausschließlich Leder, wo wir nachweislich sagen können, die wurden als Tier nicht gequält mit einem Brandzeichen. Ich kenne sonst keinen anderen Outdoor-Schuhhersteller, der das macht. Somit ist das Leder für uns erstmal teurer. Leder, einige haben mal gesagt, Leder ist ja ein Abfallprodukt aus der Fleischindustrie. So ist es nicht, weil wir verwenden ja keine Abfälle, aber wir verwenden ein Produkt, das man sonst nicht groß gebrauchen kann, wenn das Fleisch weg ist. Und das macht mich auch stolz, bevor man sowas wegschmeißt, kann man das auch verwenden. Also, ich habe ein Leder, ich habe eine Tierhaut, die sowieso schon da ist, bevor man es dann wegschmeißt oder in der Gelatine verarbeitet, kann man das auch als Schuh verwenden oder in anderen Lederprodukten. Leder in der Hinsicht ist fast unerreicht, was die Haltbarkeit angeht, was die Scheuerfestigkeit angeht. Leder kann man pflegen. Es ist in der Hinsicht ein Naturprodukt, wenn ich ein Leder pflege, wenn das Leder in der richtigen Stärke verwendet wurde. Auch unsere Schuhe sind vom Leder etwas stärker als fast alle anderen auf dem Markt. Also machen schon ein paar Zehntel was aus. Deswegen kann man auch unsere Schuhe wieder besohlen. Wenn es zu dünn ist, geht das einfach nicht. Also in der kompletten Komplexität ist Leder sehr, sehr nachhaltig, weil wir ein Material verwenden, das sonst eben weggeschmissen würde. Und wir verwenden das auch noch ein bisschen dicker, kostet mehr, das herzustellen. Aber das wäre zu viel, darauf einzugehen. Also im allen zusammen habe ich mit Leder ein ganz, ganz tolles Material.
Das heißt aber auch bei den Schuhen, die du eben erwähnt hast, also eure Neuentwicklung, spielt Leder auch eine Rolle beim Obermaterial?
Sowohl als auch. Also wir verwenden Ledermaterialien, wir verwenden aber auch verschiedene Tech-Materialien, also Textilmaterialien. Das ist, manchmal muss es leichter werden. Wir haben gestrickte Uppers, das muss man machen, sonst nur mit einem Lederschuh, weil Leder ist meistens etwas schwerer, geht das nicht. Also der Trend geht auch teilweise zu Lederersatzstoffen. Ich möchte nicht Kunstleder, weil das ist für mich kein Leder, wenn es ein Lederersatzstoff gibt es auch immer mehr, da forschen wir auch mit und schauen, dass wir das Vernünftige bekommen. Also wir bieten sowohl als auch.
Wenn du jetzt beim Obermaterial auch synthetische Fasern ansprichst, dann kommen ja auch neue Techniken in der Produktion mit dazu, ne? Also, und wie entspricht das dem Thema Langlebigkeit? Also wenn wir jetzt Schuhe immer leichter werden lassen, kann man ja auch sagen, okay, also dann hält er wahrscheinlich auch nicht so lange. Wo ist da eine Grenze vielleicht? Also ja, wie leicht kann ein Schuh werden, dass er überhaupt noch sicher ist, dass man ihn überhaupt noch in den Bergen tragen kann? Alles Dinge, mit denen ihr euch ja beschäftigt, ne?
Ja, absolut richtig. Also ich glaube schon, im Groben kann man sagen, dass in der Regel sehr leichte Materialien weniger langlebiger sind. Das kann man, es gibt da vielleicht Ausnahmen, aber das ist genau unser Gap und unsere Aufgabe als Schuster, als Qualität hochwertige Hersteller Materialien zu suchen oder zu entwickeln, die langlebig sind, die leicht sind, aber gleichzeitig auch anschmiegsam. Wenn ich so einen Schuh habe, dann kann der Bock steif sein, wenn ich einen leichten Schuh bauen möchte. Das passt ja nicht, da passt nicht zusammen. Also wir schaffen es hier genau Leichtigkeit und eine Langlebigkeit mit einzuschließen. Wobei ich schon auch sagen muss, ein dicker Lederschuh, wir haben auch Lederschuhe, die sind 4 mm dick, da brauchst du nur einen im Jahr kaufen und der hält dann 20 Jahre.
Wird der denn nach wie vor gekauft? Also ja, und wer kauft die dann? Also jetzt außer vielleicht Leute, die wirklich auch professionell draußen unterwegs sind. Wobei da ist ja auch nicht unbedingt gegeben. Die müssen sich ja auch, brauchen ja auch leichtes Schuhwerk. Also nehme ich das mal ein bisschen zurück, die Frage an der Stelle. Also wer kauft diese klassischen Lederschuhe, die schweren?
Also wir haben zum Beispiel ganz gerne, werden die im Almbereich getragen. Mhm. Wer auf der Alm arbeitet. Mhm. Ob das jetzt ein Wegebauer ist, ob das jetzt jemand ist, der mal einen Sommer auf der Alm verbringt, der muss sich auf seinen Schuh verlassen, der kommt ja nicht mehr runter. Mhm. Und wir haben auch sehr viele Weinbauern, die also im Rhein-Main-Gebiet oder an der Mosel sind, in diesen ganz steilen Gelände arbeiten, die möchten einen Lederschuh, einen dickeren Lederschuh, der muss auch wasserdicht sein, der muss wieder besohlbar sein und der muss einfach jeden Tag 10 Stunden am Fuß passen. Mhm. Und die kaufen noch diese Schuhe. Und das werden auch immer mehr. Dazu gibt es auch traditionelle, jüngere Leute, die sagen, ich brauche so einen Schuh, der schaut einfach cool aus.
Das wär tatsächlich auch so mein Ding, wo ich sage, so, also ich stehe auch drauf, muss ich sagen. Also ja. Neben dem, dass ich mich eh für alles an Materialien interessiere, aber so ein klassischer Lederschuh und auch wenn man mal in der Produktion war und auch bei euch, ich bin schon eingeladen, das weiß ich, das werde ich auch nutzen, wenn ich in der Gegend bin. Das ist begeisternd zu sehen, wie so Schuhe hergestellt werden. Und man kann eigentlich nur jedem empfehlen, gut, jetzt habt ihr keine öffentlichen Führungen, vermute ich, aber wenn man die Chance hat, es mal anzuschauen, dann weiß man auch eine Preisgestaltung eines Schuhs viel, viel besser einzuschätzen. So mag ich aber, ne?
Also. Genau richtig. Also wenn du zu uns mal kommen möchtest, in der Nähe bist, mache ich gerne auch eine persönliche Führung, was ich ganz gerne mache. Also auch Händler kommen zu uns. Also da kann ich sagen, auch wenn Sport 2000 Händler sagt, ich würde gerne mal eine Führung haben, das geht schnell und unproblematisch. Anrufen, machen wir einen Termin aus und dann zeigen wir das. Also öffentliche Führungen, manchmal habe ich schon auch Endkonsumentinnen, die sagen, ich würde das gerne mal sehen oder boah, euer Schuh ist viel zu teuer. Und rufen mich an. Sag ich, ja, weißt du was? Wenn du in der Nähe bist, komm vorbei, ich zeig die Führung. Die meisten gehen raus, ah, habe ich nicht gewusst. Der Schuh passt. Auch vom Preis her, wenn man das sieht. Also, wir sind jetzt keine Manufaktur mehr, wir sind ein bisschen größer, aber wir sind schon immer noch so nett und so nah an all unseren Partnern und Kunden dran. Wenn jemand da was sehen möchte, dann machen wir das einfach.
Okay, ja, es ist doch ein nettes Angebot und wir werden auch helfen, das weiter zu transportieren, diesen Wunsch, falls er entsteht. Genau. Was sich verändert, und das ist auch der Reparaturgedanke. So, ihr macht das traditionell schon sehr, sehr lange. Das geben eure Schuhe her. Sohlen kann man tauschen. Hier brauchen wir jetzt gar nicht auf Zahlen einzugehen, weil die werden sehr, sehr gut sein. Ihr werdet sehr, sehr viele Reparaturen umsetzen im Jahr. Das hat sich insgesamt aber auch einfach im Handel wieder, spiegelt sich das wieder. Die Endkonsumentinnen wissen, dass sie das machen können, immer mehr so. Und das ist ja sehr, sehr positiv zu bewerten im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wenn man so einen Schuh auch einmal eingetragen hat und einfach nur die Sohle erneuern muss, dann ist es auch direkt nochmal ein ganz anderer Fit. So, ne? Jetzt arbeitet ihr aber, um dieses Reparaturthema dem Handel zu erleichtern, mit einer Firma zusammen, die nennt sich Simply Solve. Ist gestartet als Breakable, hat sich aber umfirmiert quasi und ist als Simply Solve unterwegs. Hier ein Gedanke auch in eigener Sache. Wir waren mit dabei beim Move Beyond Award unter den Top 3, was das Thema Smart Retail Solutions betrifft. Also schaut euch das auch mal an. Aber Thomas, warum habt ihr euch für Simply Solve entschieden und was macht ihr genau mit Simply Solve? Wo ist es eine Erleichterung, digital an der Stelle Reparaturen zu arbeiten?
Also wir haben einfach einen digitalen Partner gesucht, der es uns ermöglicht, über unsere Webseite einen Service anzubieten für unsere Händler, für den Fachhandel, aber auch für unsere Kunden und Kundinnen. Also damit wir leichter Reparaturen eingeben können, Wiederbesorgungen eingeben, also dieses ganze Administrative, dass das einfacher geht. Dann haben wir uns verschiedene Partner angeschaut und Simply Solve war einfach letztendlich haben die ein gutes Konzept angeboten, das gut zu uns gepasst hat. Wir waren sympathisch. Bei uns zählt das auch noch so nicht immer nur, was kann alles, sondern es gehört auch das Menschliche zu uns dazu. Wir passen also menschlich ganz gut zusammen. Und so sind wir zu Simply Solve gewechselt oder gekommen und fanden das auch richtig und können jetzt einfacher und schneller noch mehr Reparaturen und Wiederbesolungen anbieten.
Das geht ja in Zusammenarbeit auch mit dem Fachhandel, richtig?
Das geht in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel. Also der Fachhandel kann einfach Schuhe zu uns senden, wenn er das vor sich angemeldet und es gemacht hat. Und dann reparieren wir den und schicken den auch wieder zurück. Und dann dauert ungefähr 14 Tage, 3 Wochen, je nachdem, was passiert, wie viel wir da haben. Und das ist, finde ich, eines der größten nachhaltigen Argumente, dass man einfach Schuhe reparieren kann und wieder besorgen.
Hier ist das Thema After Sales natürlich auch ein großes Stichwort an der Stelle, ne?
Es ist gut, dass du das ansprichst. Wir haben auch gesagt, naja, das kann nicht sein, dass wir nur Schuhe verkaufen. Und dann hört man immer mal wieder, ja, mir ist die Sohle abgefallen, ich war wandern, den Schuh, boah, der ist doch erst 5, 10 Jahre alt, was weiß ich, meistens ist er doch älter. deswegen haben wir mit einem Care Plus Paket angefangen. Das heißt, wir überprüfen die Schuhe, man kann den Schuh zu uns bringen, das kann der Fachhandel machen, das kann Endverbraucherinnen können es machen, Schuhe zu uns bringen, Wir überprüfen die Schuhe, ob die noch passen. Ist die Sohle noch fest? Hält die auch die nächsten Wanderungen aus? Gleichzeitig wird der Schuh gereinigt, er wird desinfiziert und, und. Also, das können wir alles machen. Und hat sich auch gut etabliert. Wir machen das jetzt seit dem Frühjahr und möchten das auch weiter ausbauen.
Also, liebe Zuhörenden, die ihr vornehmlich aus der Industrie seid und aus dem Fachhandel, schaut euch das mal an, das Konzept. Das ist wirklich ganz spannend. Und Ortlieb arbeitet ja auch damit, mit SimpliSolve an der Stelle. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall leicht zu verstehen und hilft an der Stelle sehr. Ich würde gerne mit dir schauen auf euch als Unternehmen. Ihr seid Teil der Phoenix Outdoor Group. Was ich mich dann immer frage, ist, wie unabhängig kann man tatsächlich als Marke agieren, wenn man ein Teil eines Größeren ist? Und ja, also wie ist das so, euer Erlebnis, so mit als Teil der Phoenix Outdoor Group zu sein und auch die Vorteile natürlich zu nutzen?
Ja, also die Phoenix Outdoor Group, also ich arbeite jetzt seit knapp über 16 Jahren für die Phoenix Outdoor Group. Und Phoenix Outdoor Group ist aus dem Brand VRFM entstanden. Also es ist keine feindliche Übernahme gewesen, irgendwas. Also Phoenix Outdoor Group ist aus VRFM entstanden und über die Jahre hat die Phoenix Outdoor Group verschiedene Brands dazu gekauft. Für uns ist das ja ein Glücksfall. Wir können von der Phoenix Outdoor Group eben verschiedene Sachen nutzen, ob das jetzt im Buchhaltungsbereich ist, ob das im Controlling ist, IT. Also alles, was nichts mit dem Produkt zu tun hat, können wir outsourcen an die Phoenix Outdoor Group. Und die macht das dann für alle Marken. Dadurch kann man natürlich auch einiges an Geld sparen, wenn man das zentralisiert. Leitet das Ganze. Also wir haben auch schon Buchhaltung hier im Haus sitzen, nur die berichten dann an Phoenix. Und wir können uns voll und ganz auf unsere Produkte konzentrieren. Wir können uns voll und ganz sagen, wir wollen neue Produkte bringen, wir machen das, wir wollen Verbesserungen bringen oder um die Produktion. Wir haben ja viel in den eigenen Produktionen. Also das muss ich sagen, ist der Vorteil. Das Schöne bei der Phoenix Outdoor Group ist, die wollen nicht alles unter einen Namen bündeln, sondern man hat hier bei der Phoenix Outdoor Group verschiedene Brands, den VRFM, den Hanwag, das jüngste Kind jetzt, Dewalt ist dazugekommen, Royal Robbins aus USA, jede Marke behält seinen eigenen Namen, jeder hat auch unterschiedliche Strategien und wir haben auch unterschiedliche Konditionen, was zum Fachhandel geht. Also wir sind sehr, sehr eigenständig hier. Nichtsdestotrotz reporten wir, ich, an Phoenix dann. Das ist ein Aktienunternehmen und man muss sich in einer Art und Weise auch schon an die Gepflogenheiten und an die Richtlinie eines Aktienunternehmens halten.
Wie kann man denn als Marken untereinander profitieren? Ich sage jetzt mal Textilmarken, ja, wie Dewalt, Fjällräven, Royal Robbins, hast du gerade angesprochen, und ihr als Schuhmarke so. Also wie findet da ein Austausch statt? Ich kann mal dieses über den Tellerrand schauen. Findet sowas statt tatsächlich? Also tauscht man sich aus, auch in Bezug auf Innovationen, Gedanken in Richtung Zukunft?
Ja klar, also das ist so, ich kann ja sagen, zum Beispiel VRFM hat verschiedene Lederprodukte, Lederpatches, Logos und etc. und so weiter. Ja, die kaufen das Leder dort ein, wo es wir einkaufen. Wir kaufen das zusammen ein. Also haben wir ja schon mal, wir sind die Lederexperten. VRFM ist eher der Experte, was Textilien und Rucksäcke und die Hartware angeht. Wir sind hier die Experten. Gleichzeitig tauschen wir uns auch über verschiedene Materialien. Was wir eingangs gesagt haben, wir suchen auch leichtere Materialien, Textilmaterialien. Da kann uns natürlich ein Textilbrand auch helfen. Was gibt es, beziehungsweise wo können wir sourcen? Wo können wir hingehen? Also wir schauen uns an Farben. Es gibt ja immer wieder Saisonfarben, dann wird sich ja schon mal abgesprochen, welche Saisonfarbe passt der Schuh denn dann vielleicht auch zur neuen Jacke oder zur neuen Hose? Also wir sprechen darüber und wir arbeiten hier ganz gut zusammen. Dewalt, Spezialist in Wolle. Wir haben auch Winterstiefel, die brauchen Wolle zur Wärme. Da gibt es dann in Zukunft auch eine Kooperation, dass wir das zusammen machen können. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, wir sind hier keine Mitbewerber, sondern wir tauschen uns in regelmäßigen Abständen immer aus.
Thomas, ich würde jetzt mit dir gerne noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo siehst du Hanwag mittelfristig, vielleicht auch gerne langfristig in den nächsten 5 Jahren? 10 Jahren ist die lange, ganz lange Sicht. Wie möchtet ihr euch aufstellen und was darf der Fachhandel von euch erwarten?
Ja, also wir haben uns ja in den letzten Jahren stark verjüngt und deswegen sehe ich uns in den nächsten Jahren auch mit einer zunehmenden größeren Käuferschicht. Ich sehe uns auch, dass wir für den Fachhandel, glaube ich, wesentlich interessanter werden als das, was wir jetzt schon sind, weil wir sind ein kompletter und Anbieter, der die ganzen Needs vom Fachhandel erfüllen kann in dem Bereich Outdoor. Das war mal mittelfristig in dem Bereich und langfristig hoffe ich einfach, dass der Fachhandel einfach weiter gut bestehen kann, dann wird es auch uns weiter gut gehen und wir auch weiter bestehen.
Okay, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort von dir, Thomas, und möchte mich bedanken für deine Zeit und die Einblicke in euer Traditionsunternehmen und die Neuaufstellung. Danke dir, Thomas.
Danke, Ralf. Tolles Interview, hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch, genau. Also sehr schön und liebe Leute, wenn ihr Fragen habt an Hanwag, an Thomas und an die Mannschaft von Hanwag, wir können euch helfen, schreibt uns gerne an. Wir leiten die E-Mails weiter unter presse@sport2000.de und wie immer auch gerne Anregungen, Kritik, alles geht an diese E-Mail-Adresse. Und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören und schön, dass es immer mehr Leute sind, die uns lauschen. Ich würde sagen, wir sind die Stimme des Handels und der Industrie auf dem Podcast-Bereich. Thomas, dir eine gute Restwoche und viel Erfolg weiterhin bei Hanwag.
Danke, dir auch alles Gute.
Okay, also macht's gut. Ciao, euer Ralf Kerkeling.